Ein sportliches Willkommen bei uns hier am Big Bully. Kommt gerne ein Stück näher. Wir sind heute wieder für euch am Start. Die Vorrunde kommt heute zum Abschluss. Und da haben wir uns gedacht, wir schnappen uns nochmal einen Spezialgast. Wir sind die Big Bully Crew. Wir machen den Big Podcast. Robert Häusel neben mir. Ich bin Florian von Stackelberg. Und unser Gast, das ist heute André Vogt. Grüß dich.
Ja, schönen guten Abend. Hi.
Dre, du bist Basketballjournalist. Du bist NBA-Guru in Deutschland. Du bist Host von Gut Next. Was sagst du zu so einer NBA-Performance, die wir gerade gesehen haben von Luka Doncic?
Ich meine, es war eine Fieber-Performance. Das war schon die Kirche im Dorf lassen. Der Junge spielt ja hier nicht in der NBA. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, da kriegt man so ein bisschen auch Dirk Nowitzki-Vibes so ein bisschen mit, wenn einer so dominiert. Aber ich glaube, wie Luka Doncic spielt, das haben wir, glaube ich, alle noch nie gesehen, würde ich sagen, oder?
Dennoch, er hat ja gestern schon die Halle hier abgerissen. Jetzt hat er heute mit 47 Punkten nochmal einen draufgesetzt, die Slowenen, zum Gruppensieg geführt. Die Deutschen hatten ja gegebenenfalls noch gehofft, da nochmal ranschmecken zu können. Hättest du es ihm zugetraut nach der Performance gestern?
Funny Story, ich war vorhin einmal kurz oben im VIP-Bereich, weil ich da einen Kollegen getroffen habe. Wer kommt dann aus seiner Box da, Per Günther? Und wir stehen und quatschen ein bisschen. Wir waren uns beide unisono einig. Nochmal spielt er heute nicht, so wie der aussieht. Heute bestimmt ein bisschen weniger. Naja, sieht man, was wir für Experten sind.
Ja. Jay Toulinson, gefallen noch ein bisschen näher dein Mikro
an. Noch näher, ja,
genau. Dann hören die nämlich in der letzten Reihe auch noch was.
Die ganze Podcast-Nummer ist ein bisschen fremd, deswegen.
Machst du ja nicht so oft, ne? Wie hast du bisher die EM so wahrgenommen? Wie war das Niveau aus deiner Sicht? Wir haben mit Yabusele gequatscht, wir haben mit Maodo, mit Dennis Schröder gesprochen. Was ist das hier eigentlich für ein Niveau? Die haben alle gesagt, das ist absolutes Top-Niveau in Europa. Sogar vielleicht manchmal einen Hauch besser als die Euroleague. Wie schätzt du es ein?
Besser als Euroleague weiß ich nicht, weil da fehlt einfach, glaube ich, so die taktische Tiefe. Wenn du so ein Team zusammen hast, jetzt ein, zwei Monate, dann kannst du einfach nicht das erreichen, was du, wenn du ein ganzes Jahr zusammenspielst. Der Euroleague-Playoffs ist sicherlich, was so Taktik angeht, nochmal ein Stückchen drüber. Aber das Niveau, was wir hier sehen, ist, glaube ich, für ein Fieberturnier. Also ich habe auch schon ein paar gesehen, ich wüsste nicht, wann es größer war, also zumindest in der Gruppe. Und dieses Group of Death-Ding, das stimmt einfach. Wenn wir sehen, dass die Bosnier nach Hause fahren, ich glaube, der Kollege Ole Ferks hat ihn getweetet, die sind mindestens Top 10 in diesem ganzen Turnier. Und da würde ich vollkommen beipflichten. Von daher, das war ja wirklich ein Geschenk für Basketball Deutschland, was wir gesehen haben.
Ja, du hast angesprochen, Dre, Todesgruppe mit den Slowenen, mit den Franzosen, mit den Litauern, den Bosniern und den Deutschen. Ich glaube, Gruppenplatz 2, der jetzt ja feststeht, hätten wir alle unterschrieben. Du auch vor Beginn der EM?
Ich war vor der EM, ich glaube, bei Sportradio, Deutschland Sportradio, war ich irgendwie zu Gast. Da habe ich gefragt, was erreichen wir denn? Da habe ich gesagt, pass auf, wenn du mir jetzt sagst, du kommst zur Zukunft, und wir haben alle Spiele gewonnen, würde ich sagen, ist ein bisschen unrealistisch, aber wenn du aus der Zukunft kommst, dann glaube ich dir, das kann ich mir vorstellen. Und wenn du mir sagst, wir haben alle Spiele verloren, gilt genau das Gleiche. Von daher, wo wir jetzt gelandet sind, ist sehr positiv, aber auch jetzt nicht total unerwartet, glaube ich.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich habe auch gesagt, in der Gruppe ist alles möglich, außer Erster zu werden. Selbst das wäre heute möglich geworden. Ich habe es vor dem Turnier gesagt, aber du hättest da natürlich auch Fünfter werden können. Vor allem die Bosnier hatte ich nicht ganz so stark auf dem Zettel. Wie hast du die Bosnier gesehen? Die waren brutal gut, oder?
Ja, vor allem Canan Musa. Ich habe es auch getweetet. Ich so, ey, Lukas Feldhaus, Ed Feilchen, voll, wenn du das hörst, schöne Grüße. Er ist ja so der residente Twitter-Euro-Experte. Ich frage, okay, wie lange hat Canan Musa noch Vertrag? Hat er eine Ausstiegsklausel? Ich frage für 30 befreundete NBA-Franchises, weil der muss in die NBA. Das ist also unfassbar, wie der gespielt hat.
Ja, den hat sich erst mal Real Madrid gesichert. Ja, nicht ohne Grund den ACB-MVP. Ich finde auch unglaublich smoother Spieler. Kann alles, kann werfen, kann ziehen, kann den Ball bringen. Definitiv NBA-Potenzial, würde ich auch sagen.
Und vor allem mit dem Mut, also hat man gegen Deutschland auch gesehen, Fast Break geht knüppelhart gegen Daniel Theis, der angeflogen kommt, egal, er legt ihn drüber. Und das ist so ein besonderes Mindset, das eben NBA-Spieler, glaube ich, auch ausmacht, die hier, finde ich zumindest nochmal, eine Stufe drüber sind. Man sieht bei ganz vielen dieser NBA-Spieler, warum sie dort spielen, oder?
Ja, ich meine, er war ja da, ist dann eigentlich gescheitert, muss man sagen. Und oft ist es ja dann so, wenn so Europäer nach USA gehen, das klappt nicht. Ich will nicht sagen, verschwinden die Versenkung, aber dann sind sie einfach normale Spieler. Aber bei ihm sieht man, das war vielleicht ein bisschen früh damals, dass er rübergegangen ist und jetzt mit Selbstvertrauen ist er echt ein ganz anderer Spieler und ich kann mir nicht vorstellen, dass er lange bei Real Madrid bleibt.
Ja, NBA ist ein gutes Stichwort, Dre. Wir haben Dennis Schröder gehört in dieser Woche, der gesagt hat, der nächste deutsche NBA-Spieler heißt Maodo Loh, der hier auch ein unfassbares Turnier spielt. Wir haben ihn gesprochen beim WM-Quali-Spiel in München. Da war Maodo noch etwas skeptisch, hat erzählt, ja, er ist körperlich dabei zu überleben. Dafür läuft es relativ gut. Er ist schon relativ alt, 29. Siehst du ihn als potenziellen NBA-Spieler?
Das wissen viele nicht. Ich habe auch einen Podcast. Da habe ich auch mit Maodo gesprochen.
Darfst du ruhig Werbung machen dafür?
Witzigerweise habe ich mit Maodo gesprochen, wirklich nach dem Spiel in Litauen. Ich hatte ihn vorher gefragt, warum wir das am Off-Day machen. Er hat gesagt, nein, das ist der Off-Day, da habe ich frei. komm doch einfach nach dem Spiel ins Hotel. Und ich so, mal, nach welchem Spiel denn? Ja, gegen Litauen. Da wusste natürlich noch keiner, dass es Double Overtime ist. Dann dachte ich, okay, auf jeden Fall machen wir das doch am Off-Day. Und dann war ich in einer Arena, kriege halt eine WhatsApp, wo steht, ey, ich esse jetzt gerade auf, kommst jetzt? Und dann habe ich nur ein Taxi genommen, bin da hingefahren und haben uns eineinhalb Stunden hingesetzt. Und dann kam auch das Thema am Ende der NBA und er meinte, er hätte schon öfter Angebote gehabt. Immer halt nicht garantierte Verträge. Und dann ist natürlich für einen Spieler, ich habe es angesprochen, Ende 20, auch nicht so leicht zu sagen, oh, ich wage das Abenteuer nochmal, wenn du einen guten Euroleague-Job hast, ob wahrscheinlich für gutes Geld. Ich denke mal, in Berlin zahlen die auch, okay. Von daher ist er ein NBA-Spieler von den Skills auf jeden Fall. Die Frage ist halt, ob die Situation kommt, die für ihn dann auch sinnvoll ist und die passt.
Ja, den Podcast, den du aufgenommen hast, sehr hörenswert. Übrigens gerne reinhören, Gut Next mit Maodo. Ich habe es mir ganz angehört. Fand's nice, weil er vor allem gute Insights gibt. Auch mit seinem Handgelenk, die Geschichte hatte ich zum Beispiel gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte immer gesehen, dass er das Tape trägt, aber so auch während der BBL nie wirklich mitbekommen.
Da muss ich kurz reingerätschen, weil ich bin ja das ganze Jahr bei NBA unterwegs und ganz wenig BBL. Und von daher, wenn ich so Sachen höre, die ich nicht weiß, denke ich immer, okay, ich nicke einfach über Spiel das. War augenscheinlich weiß das jeder außer mir. Und dann kam ich da raus, hab das ein paar Kollegen geschickt und die meinten, hey, was war mit dem Handgelenk? Das weiß ja keiner. Ich so, okay, dann bin ich doch nicht doof, sondern keiner wusste es. Und das war natürlich echt, also dass er drei Spritzen bekommen hat, Cortison, ne, und dann die ganze kurze Offseason für sich auch nicht geworfen hat und dann beim ersten Training wieder die Schmerzen. Das war natürlich echt, echt krass.
Dafür trifft er ganz gut, ne?
Dafür trifft er ganz gut für unsere Hörer hier gerade vielleicht zur Aufklärung. Maodo hat so an den Handwurzelknochen eine kleine Entzündung, schmerzhaft. Langwierig, aber dafür läuft es wirklich gut. Er kommt von der Bank, eine große Stärke der deutschen Mannschaft. Die Bank, oder? Dre, in den ersten Spielen immer ein anderer Spieler, der Verantwortung übernommen hat. JT, Nils Giffey und so weiter und so weiter.
Ja, vor allem auch stellen wir es in Rollen, die ich denen gar nicht so zugetraut hätte. Ich meine, wie viel Offensivrebounds hat Andy Hopes jetzt schon geholt? JT, das zweite Foul, was er gegen Gobert zieht, gegen Frankreich, war brutal wichtig, die Dreier, die getroffen hat. Das ist auch vielleicht so das Sympathische an der Truppe, glaube ich, dass man wirklich merkt, das ist eine Einheit. Und dann neidet keiner dem anderen irgendwie die Rolle, die er hat. Das hat man ja manchmal in Nationalmannschaften. Jeder, der reinkommt, haut sich rein. Und selbst Senkfelder und Hollertz, die ja noch keine Minute, ich hoffe, die starten heute, wenn ich ehrlich bin, es geht um nichts. Selbst die sind positiv und hauen sich rein. Das ist einfach geil zu sehen, wie diese Mannschaft zusammensteht.
Wenn wir jetzt schon bei den Spielern sind, du hast hier diese Vorrunde gesehen. Wenn man jetzt mal diese sechs Mannschaften nimmt, wer ist der Spieler, der dich bisher am meisten überrascht hat?
Aus der deutschen Mannschaft? Oder?
Nee, insgesamt mal.
Würde ich wahrscheinlich schon Musa, wie gesagt, nennen, weil den kenne ich aus der NBA und da war er wirklich höchstgradig überfordert. Ansonsten mein heimlicher Man-Crush ist Lekavicius, weil ich dachte so, okay, wer hat sich da jetzt reingeschlichen im grünen Trikot bei den Litauern? Und dann hat er auch von Anfang an echt überragend gespielt und gute Minuten von der Bank gegeben. Den Namen habe ich mir jetzt auch gemerkt.
Ja, der Stern im Himmel der deutschen Mannschaft für viele, die vielleicht die NBA nicht ganz so nah verfolgen, ist sicherlich Franz Wagner. Du bist nah an der NBA dran. Hättest du ihm zugetraut, so ein Turnier zu spielen, nur mit einer Handvoll Länderspiele als Erfahrung bisher?
Ja, man merkt, glaube ich, schon bei ihm, dass es noch up and down geht. Ne? Also wir haben es ja gesehen, jetzt das Spiel gegen Slowenien war für ihn, glaube ich, sehr, sehr schwer, weil er natürlich schon ein Spieler ist, der im Kontext der Mannschaft funktionieren muss. Ist ja nicht Doncic, wo du sagst, hör, geh mit zum Ball, dann macht er. Sondern er, ich glaube, er ist sehr, sehr gut da drin zu lesen, wann er übernehmen kann, wann Situationen da sind, wo sich Räume öffnen für ihn innerhalb, wie gesagt, des Teamgefüges. Und das hat stellenweise sehr gut geklappt. Stellenweise fand ich ihn gerade in den ersten beiden Partien früh relativ nervös. Aber dass der Junge mit seinen, was sind es, 2,6 Meter, 7, 8, er ist so groß wie Wobe, steht neben dem, der ist kein Stück kleiner, dass er so agil ist, wenn er in die Zone zieht. Normal sind ja Euro-Steps so, du gehst zur einen Seite und dann gehst du zur anderen und richtig hoch kommst du nicht mehr und er tänzelt dadurch. Also wenn der nicht mehrfach All-Star wird in der NBA, dann habe ich, glaube ich, doch nicht so viel Ahnung.
Ja, haben wir auch schon mit anderen Kollegen besprochen. Da kamen auch schon die ein oder anderen Vergleiche mal hoch. Das ist schon echt beeindruckend. Viele, glaube ich, hier wussten gar nicht so ganz genau, was da auf sie zurollt in diesem Franz Wagner. Du hast ihn in seiner Rookie-Saison gesehen in der NBA, hat eine bombastische Rookie-Saison hingelegt. Hast du schon während dieser NBA-Saison gesehen, okay, der Junge, der wird so krass?
Das war natürlich super erfreulich, dass es auch so schnell dann funktioniert hat. Er war ja dann relativ kurz im College, in Moro 2, 3 Jahre da und hat sich ja dann wirklich von Jahr zu Jahr gesteigert. Aber Franz, glaube ich, da merkt man einfach diese Ausbildung, die er bei Alba genossen hat. Er hat ja da auch schon Verantwortung übernommen in jungen Jahren. Er hat es ja selber gesagt, er hat sich in Europa eben so diese Team-Basketball, die Spielintelligenz geholt und in den USA dann dieses Mindset, also dieses, hey, ich will deine Minuten. Wenn ich jetzt spiele gegen dich, dann will aber ich auch gewinnen, auch wenn wir in einem Team sind. Und das zeigt er jetzt auch, das Selbstverständnis, mit dem er da zu Werk gegangen ist, stellenweise ist einfach verrückt. Aber er ist immer noch sehr, sehr, sehr jung, das dürfen wir alle nicht vergessen. Deswegen diese Up and Downs jetzt, glaube, wenn es irgendwie erwartet hätte, mal jedes Mal 25 Punkte, das entspricht nicht der Realität. Aber wenn wir ihn brauchen, glaube ich, wenn der Platz da ist, dann ist er auch da.
Was auffällig ist in den sozialen Medien, die Orlando Magic pushen Franz unglaublich. Ich glaube, das machen die auch nicht mit jedem Rookie, sondern die sehen da einen Franchise-Player für die Zukunft, oder? Wie siehst du es?
Die sehen wahrscheinlich auch einen relativ großen deutschen Markt, wo sie Trikots verkaufen können.
Ja, stimmt. Keine schlechte Überlegung.
Ja, aber klar, ich meine, wenn du so eine Franchise bist, die seit Jahren auch so ein bisschen dümpelt und nicht wirklich, ne, mit den Playoffs was zu tun hat, da hast du so einen Typen, der auch echt eloquent ist, ne, der den auch vorzeigen kannst, weil er einfach ein heller Kopf ist. Natürlich versuchst du das alles zu melken, wie es nur geht.
Ich glaube auch, Franz hat das Zeug, zum Franchise-Player der deutschen Nationalmannschaft zu werden. 4 Spiele hier in Köln bisher, sofort Publikumsliebling. Ich glaube auch für die Entwicklung der Nationalmannschaft unglaublich wichtig.
Ja, wenn sie alle immer spielen, das ist ja das Problem. Das vergessen wir ja oft. Das halt, und wir haben es dieses Jahr auch wieder erlebt. Ne? Leute müssen absagen oder sagen, weil sie einfach noch verletzt sind. Maxi zum Beispiel, Tibor. Hoffen wir einfach, dass sie immer fit sind. Und wenn einer wie er dann spielen kann, oft ist es so eine Hierarchie intern, die bildet sich ja von alleine aus. Wenn die anderen merken, sehen wir aber Dennis jetzt auch. Dennis weiß genau, was Franz kann. Deswegen geht der Ball auch sehr, sehr oft hin. Game recognizes game. Und dann denke ich, wenn alle sehen, was Franz kann, das wissen sie ja, dann wird er sicherlich eine sehr, sehr prominente Rolle spielen.
Ja, du sprichst Dennis an, auch ein interessantes Thema. Wir hatten es gestern mit Carsten Tada und er hat gesagt, ist halt auch nicht einfach für Dennis, weil von ihm jeder immer erwartet, dass er ein brutal krasses Spiel abliefert. Wie siehst du seine Rolle?
Ich glaube, man sieht schon, dass er viel öfter bereitwilliger den Ball mal zur Seite passt, sich dann wegstellt und guckt, dass er dann, wenn es so kommt, wieder den Ball nimmt und dann attackieren kann. Wir müssen auch sagen, 2019 bei der WM, ich war kein Fan von Pick and Roll von Daniel und Dennis, nicht weil die beiden das nicht können.
Pick and Roll, ja.
Aber das hat ja einfach, das war ja so rein taktisch auch relativ eindimensional. Und wenn du jetzt so viele Spieler hast, auch mal Ode, wenn er mit ihm zusammenspielt, die auch attackieren können. Und der kommt ja nun mal über den Speed. Und wenn der Dreier und der Wurf generell jetzt so shaky ist momentan, dann ist es für ihn ja auch besser, wenn er mal einen Ball bekommt und ein Verteidiger auf ihn rausläuft und dann kann er zum Korb gehen. Also ich glaube, Dennis ist ja auch ein spielintelligenter Typ. Also der weiß schon, dass das für alle besser ist, wie wir jetzt Basketball spielen.
Definitiv würde ich absolut mitgehen. Generell das Teamplay bei dieser Eurobasket finde ich ein spannendes Thema. Wir haben jetzt die Slowenen gesehen, die unfassbar von ihrer individuellen Klasse leben. Die Deutschen in der finalen Phase gegen die Litauer auch. Wie siehst du diesen Spagat zwischen individueller Klasse der NBA-Stars, die Spiele entscheiden, und Teambasketball? Was wird sich am Ende, wenn wir Richtung Medaillenränge blicken, durchsetzen?
Also ich glaube nicht, dass irgendein Team gewinnt, das keinen Superstar hat. Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, also aus den 60er Jahren, US-College, 4 Pässe vor jedem Wurf und dann macht man das irgendwie. Das funktioniert nicht auf dem Niveau. Am Ende des Tages ist es aber natürlich so, dass Teambasketball dich nur bis zu einem Punkt bringt. Weil gerade wenn wir so mal nach vorne schauen, Halbfinale, Finale, da gibt es ja auch keine Geheimnisse mehr. Dann hat jeder Trainerstab, jede Nationalmannschaft schon 6, 7, 8 Mal gesehen. Muss ich noch weiter weggehen von euch. Und dann kennst du alle Plays. Die heben 2 Finger, alle wissen genau, was kommt. So, und dann kommt es eben auf die Jungs an, die trotzdem dann einzigen Matchup gewinnen. Und ob du sie eben in Mismatches bringen kannst. Und dann werden wir über Antetokounmpo, über Jokic, Doncic bestimmt und vielleicht über Wagner, Schröder etc. reden, hoffentlich.
Jetzt haben wir viel über die positiven Überraschungen gesprochen. Wer hat dich denn bisher enttäuscht? Vielleicht auch ein Team irgendwie, wo du gesagt hast, so, Mensch, von denen hätte ich viel mehr erwartet. Irgendeinen Spieler, dass du sagst, Rudy Gobert, wir hatten hier neulich Buschi, der hat geraged über Rudy Gobert. Hast du, klar, etwas überspitzt dargestellt, aber hast du irgendwie einen Spieler, wo du sagst, so, ey, von dem hätte ich eindeutig mehr erwartet? Oder vielleicht auch ein Team?
Also von Gobert jetzt nicht, weil man weiß, was Gobert kann und was er nicht kann. Ich würde sagen, also was mich enttäuscht hat, war, ich dachte, die Litauer würden mit ihren beiden Big Men einfach viel mehr Synergien aufbauen. Weil wenn immer Valanciunas und Sabonis auf dem Feld stehen, dann denkt man so, ja, richtig funktioniert es nicht. Stehen sie auf den Füßen und wenn mal einer runtergeht, dann ist es halt besser. Und wenn ich einen von den beiden rauspicken soll, wird es wahrscheinlich Sabonis, weil der in der NBA, wo der viel mehr Platz hast, ne, weil der Dreier weiter weg ist, das Feld ist breiter. Da kann er als Playmaker so an den Elbows, an den Freiwurfecken enden. Da kann er viel aktiver sein und viel mehr das Spiel aufbestimmen. Von dem sehen wir relativ wenig. Und das ist ein bisschen enttäuschend. Obwohl Litauer selber natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben.
Ja, die litauische Mannschaft, glaube ich, hat durchaus das Potenzial, in der K.O.-Phase jetzt zu überraschen. Die sind jetzt glücklich als Vierter, mehr oder minder glücklich, weitergekommen. Treffen im Achtelfinale jetzt auf die Spanier. Ein 50-50-Spiel, aber dann auch eine gute Auslosung Richtung Viertelfinale, Halbfinale, vielleicht auch Finale. Ich glaube, die Litauer dürfen wir nicht unterschätzen.
Ich würde sogar sagen, Litauer ist Favorit gegen Spanien, ehrlich gesagt. Also gegen Spanien denn gespielt, außer gegen Türkei.
Ja, trotzdem gegen Belgien verloren, ist aber mal so ein Durchhänger, der kann mal einfach mal passieren bei so einem Turnier. Also das wird auf jeden Fall ein mega heißes Spiel. Es gibt, glaube ich, nach wie vor die Option, dass auch Serbien auf Kroatien trifft im Achtelfinale. Auch das wäre natürlich mega, nicht nur aus sportlicher Hinsicht. Wenn wir mal so auf den Basketball insgesamt schauen bei dieser Eurobasket, du siehst viel NBA in deinem normalen Leben, wir schauen viel Euroleague. Ich finde, es ist Euroleague mit NBA-Basketball so ein bisschen gemischt, oder wo würdest du es einordnen?
Ich glaube, Euroleague ist natürlich, wenn man es mit der NBA vergleicht, einfach so, was das Mannschaftsspiel angeht, einfach anders und weiter vorne. Also, weil da wird auch viel mehr Trainingszeit, in der NBA wird ja kaum wirklich mit Tape 5 gegen 5 trainiert. Aber die Qualität der einzelnen Spieler ist natürlich in den USA viel, viel besser. Und wenn man das jetzt so zusammenbringen könnte, wäre es natürlich perfekt. Wir haben jetzt hier viele Euroleague-Spieler, viele Synergien. Ich meine, auch der Alba-Block tut natürlich der Nationalmannschaft auch sehr, sehr gut. Aber du hast eben auch diese Qualität von den Einzelnen. Und das wiegt, glaube ich, ein bisschen schwerer derzeit, wie gesagt, weil du einfach nicht diese taktische Versiertheit reinbringen kannst in der kurzen Zeit.
Ja, Dre, du sprichst diese Star-Power an, die die NBA mitbringt. Diesen Team-Basketball, den vielleicht der europäische Basketball mit sich bringt, in Kombination hat man schon den Eindruck, dass jetzt so eine Art Euphorie aufgekommen ist in Basketball-Deutschland, zumindest in unserer kleinen Bubble. Glaubst du, was braucht es denn, damit diese Euphorie zumindest ein bisschen nachhaltig ist?
Ich glaube, das liegt an allen von uns. Also alle schreien immer nach den Öffentlich-Rechtlichen und denken mir so, ich kenne ehrlich gesagt keinen mehr außer meinen Eltern, die öffentlich-rechtliches Fernsehen schauen. Also, ne, und dass man jetzt immer daran denkt, ja, wenn die das zeigen, dann man muss Basketball nur sehen, man schockverliebt und dann direkt im Verein. Ich sag mal, wir haben das schon mal probiert. 2015, 2011, 2007, 2005 und das ist nie was großartig passiert, außer 92, 93. Und ich glaube einfach, man muss den Leuten Highlights zeigen. Sie müssen sehen, die wirklich Highlights, die interessant sind, muss Geschichten erzählen, eben von Franz Wagner, von Dennis Schröder. Dass Leute wissen wollen, wie geht es denn mit denen eigentlich weiter im Sport. Und das ist ja auch der Punkt, dieser Hype, den immer alle beschwören, der kommt ja nicht in der Vorrunde. Der kommt, wenn man jetzt das Achtelfinale gewinnt und dann schreiben mehr Zeitungen. Ich weiß auch, keiner liest mehr Zeitungen, aber vielleicht auf dem iPad oder so. Aber ich weiß, es gibt immer mehr News auch im Netz und dann vielleicht bist du ja noch im Halbfinale. Und spätestens dann wollen alle die deutschen Helden sehen. Das ist ja, die sind ja auch Handball-Weltmeister geworden hier. Es hat auch keinen interessiert, bis sie dann im Finale waren. Und danach war auch kein Hype mehr. Also von daher, es ist, du musst als Sport in Vorleistung gehen, dann finden die Leute dich auch und dann kann man nur hoffen, dass genug junge Leute, und die haben ja nun mal alle Internet, ich glaube, ich finde schon magentasport.de, dass die das sehen und sagen, ey Papa, haben wir auch einen Verein hier, ne, oder Mama, können wir da mal hinfahren? Oder ist irgendwo ein Freiplatz? Und das finde ich das Nachhaltigste. Ich bin immer ein Feind davon zu sagen, oh, guck mal, da haben 5 Millionen zugeschaut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nächstes Mal fliegen wir nach vorne raus und sind überhaupt noch 1 Million. Ich will nicht, dass 5 Millionen zugucken. Ich will, dass 10.000 junge Leute hier rausgehen und danach Basketball spielen wollen. Das ist mir wichtig, weil das ist dann nachhaltiges Wachstum, was uns alle weiterbringt.
Ja, Problem öffentlich-rechtliche hast du angesprochen. Du bist selbst sehr viel unterwegs in den sozialen Medien. Bei dir läuft YouTube gut, läuft Twitch gut, läuft Instagram, läuft Twitter. Es ist auf allen Kanälen, obwohl du ja alle Kanäle anders bespielen musst. Was ist denn aus deiner Sicht der Basketballkanal oder gibt es den überhaupt?
Ich glaube, da kann sich jeder immer raussuchen, was er möchte. Manche interessieren sich vielleicht mehr, so was die Spieler auf Instagram und so machen und feiern halt, wenn die sehen, was für Autos sie fahren, keine Ahnung. Manche informieren sich in irgendwelchen News-Seiten, manche wollen nur Highlights sehen. Das ist ja immer für jeden an sich dann, was ihn gerade interessiert. Ich habe Glück, dass mich meine Sachen viele Leute interessieren. Aber ich denke, da kann sich ja jeder heutzutage alles raussuchen, was er gerne möchte. Also vom absolut nerdigen Taktikzeug bis, wie gesagt, wie sieht der Rolls-Royce von Dennis Schröder aus? Oder? Das ist ja freie Wahl.
Ja, ich glaube auch, wir müssen die Leute einfach abholen, wo sie sind. Und wenn sie auf verschiedenen Kanälen sind, müssen wir sie auf verschiedenen Kanälen abholen. Da zählt das Live-Event dazu, das wir hier haben in der Kölner Arena. Da zählen Podcasts, da zählen Videos, Streams, die klassische Live-Übertragung auch, sei es bei Magenta oder im linearen TV. Dort müssen wir die Basketballfans holen, Stucky.
Absolut, absolut. Bin ich genau bei dir. Und diese Begeisterung ist halt wichtig, dass du die reinbekommst. Und ich glaube, mit so einem Turnier, wie wir es jetzt die Woche erlebt haben, kann man eben genau diese Begeisterung auch wecken, die Leute auch rankriegen. Wir haben mit ein paar Leuten auf dem Freiplatz gesprochen vor diesem Turnier. Und da waren ein paar Leute dabei, die haben nicht mal gewusst, dass hier Basketball-Europameisterschaft ist. Die hatten Freitickets bekommen über einen Radiosender hier. Die waren Gott froh. Das sind die Erstkontakte, die du brauchst, die es auch weitererzählen. Hey, das ist ein Event. Ist es nice? Geht dorthin. Schaut es euch an. Ich glaube, so können wir alle zusammen einen Ticken weiterkommen. Dre, lass uns noch ganz kurz auf das Spiel jetzt blicken gegen die Ungarn. Die Ungarn sind bereits ausgeschieden. Deutschland steht seit gerade eben fest, ist sicher auf Platz 2 gelandet. Was muss denn gegen die Ungarn laufen? Ich glaube, erstmal Load Management ist das Allerwichtigste, also die Spielzeiten anpassen.
Ja, ich glaube, heute sollte keiner über 25 Minuten spielen. Wenn das rechnerisch möglich ist, bin ich nicht so gut, aber ich denke, das kriegt man hin.
Ja, ist es. Schafft Alba jedes Wochenende.
Diese Art, von daher bin ich mir relativ sicher, dass...
Sehr schwierig, wenn man Luka Doncic hat. So.
Das kann man ja, da kann man nichts machen, das stimmt. Kann man
nicht machen.
Jedenfalls, ja, Hollatz sagt, Senkfelle auch belohnen dafür, dass sie jetzt immer dabei sind, Vollgas geben, Load managen und dann ab morgen natürlich dann auf den Achtelfinalgegner nach vorne schauen. Man hat ja 2 Off-Days, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, richtig.
Da muss man sich dann vorbereiten. Morgen gut nach Berlin kommen, hoffentlich, ich weiß nicht, was besser ist gerade, Lufthansa oder Deutsche Bahn. Ich hoffe, sie schafft es irgendwie. Dann einfach regenerieren, mit den Physis arbeiten und dann einfach einen raushauen am Samstag.
Ja, Turnierbaum ist richtig schwierig jetzt auf Platz 2. Robert, was kann denn die Deutschen noch erwarten?
Ja, die wahrscheinlichste Option auf Platz 2 ist die Mannschaft aus Montenegro. Ja, da werden wir, denke ich mal, sicher Favorit sein. Aber ein unangenehmer Gegner, ein physischer Gegner. Nicht gespickt mit den Starspielern. Bojan Dublevic, glaube ich, haben sie an Bord von Valencia. Dort eine Legende. Auch ein massiver Centerspieler. Aber ich glaube, die deutsche Mannschaft, wenn ihre Stärken ausspielen kann, geht auf jeden Fall als Favorit ins Spiel im Achtelfinale. Egal, gegen wen es geht. Wenn wir als Gruppenzweiter weiterkommen, sollte die Mannschaft Favorit sein im Achtelfinale.
Und wenn man sie, wenn man dieses Achtelfinale gewinnt, würde möglicherweise Griechenland warten, das steht jetzt auch schon fest, mit Giannis Antetokounmpo. Gegen den, den hast du auch schon häufiger gesehen, live kommentiert. Du kennst ihn also in- und auswendig. Gibt es irgendein Mittelchen, das man einsetzen kann, dass er nicht wieder 41 macht wie gestern Abend?
Ja, in der NBA sagt man immer dieses Build a Wall. Also stell dir, wenn er kommt mit Speed, stell dir 3, 4 Mann an die Freiwurflinie und hoff, dass er nicht oben rüber springt. Und es ist aber verdammt schwer. Also gerade in Transition, wenn er in Fastbreak laufen kann, dann bist du mal hilflos ausgeliefert. Du musst echt gucken, dass du vor dem Ball in den Korb wirfst, dass sie halt selber einwerfen müssen und dann hoffen, dass sie nicht ihre Dreier treffen. Wenn er penetriert und du bist mit mehreren Leuten da und der Ball geht raus. Ja, aber ich glaube, Tyler Dorsey, glaube ich, spielt sehr gut momentan für die Griechen. Lukas ist ja auch jetzt dann nicht so verletzt, wie alle dachten. Das wäre ein Team, wo wirklich knallharte Außenseiter sind, das müssen wir sagen.
Ja. Ich glaube, Außenseiter ja. Ich würde behaupten, ich glaube, die Deutschen würden gegen die Griechen besser aussehen als beispielsweise gegen die Serben. Wirst du da mitgehen?
Weiß ich gar nicht, weil Jokic ist halt, klar, auch ein absoluter wahnsinniger Spieler. Er ist nicht besonders MVP, aber er hat eben nicht diese Athletik, wo du einfach nichts entgegensetzen kannst. Und natürlich hätten wir eine Menge Big Men, die auch nicht alle auf dem Niveau sind, aber wir hätten eben eine Menge Big Men, die man da vorstellen kann. Die Serben, ich habe sie in Hamburg gesehen, vielleicht ein bisschen unfair, so ein früher Eindruck, aber die haben sie einfach nicht super überzeugt, auch wenn sie uns da mit 30 aus der Halle geschossen haben am Ende. Ich glaube, mit den Serben käme ich eher klar, weil ich nicht weiß, wie du Antetokounmpo wirklich stoppen willst.
Ja, die sind großer Turnierfavorit, glaube ich. Die Serben würden dann im Halbfinale warten. Also es ist ein knallharter Turnierbaum, der sich da ergibt. Aber mal schauen, wie weit die deutsche Mannschaft kommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dre, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat großen Spaß gemacht.
Stucky, wir müssen noch eine Frage stellen an Dre.
Oh, hätte ich fast
die
vergessen.
Die wir jedem Gast bisher gestellt haben. Dre, wir suchen die All-Time Starting Five des DBB inklusive Coach.
Inklusive Coach. Okay, muss ich natürlich, ich bin natürlich ein alter Mensch, von daher habe ich mehr Einblick als Carsten Taller, wenn der hier war. Das ist relativ jung. Auf der 1, ja, also geht um beste Spieler oder meine erste?
Deine All-Time.
Deine All-Time.
Okay, das ist gar nicht so schwer. Also das ist auf jeden Fall kein Nürnberger an, auf der 1. Legende. Auf der 2 würde ich sagen, ja, schon Mike Koch. Ja. Auf der 3. Ja, Franz Wagner kann ich nicht nehmen, der ist noch viel zu jung, der hat noch nichts geleistet. So. Ich gehe super aus. Nummer 3 wäre dann Ademola. Klar, ja. Gott hab ihm selig, leider. 4 Dirk. 5. Wir sind in Köln. 5 Klaus Zander. So, sauber. Da haben wir's.
Sehr gut. Und Coach brauchen wir noch.
Coach.
Das ist einfach natürlich zu sagen, Pesic, ne? Ja, wahrscheinlich schon Pesic. Die meiste Piste, den wir jemals hatten. Nichts gegen Baumann und Kurba. Fällt es noch Pesic. Da gibt es auch so viele schöne Geschichten, die ihr auch kennt. Allein deswegen muss er das machen. Ne?
Sehr gut.
Ja, du hast schön eine Starting Five gewählt, die kombiniert alles, was unsere bisherigen Gäste mitgebracht haben.
Ja, siehst du. Ja.
Mike Koch kam auch vom Buschi.
Ja.
Den hatten wir persönlich nicht auf der Rechnung. Hansi Gnad hatte auch kein Nürnberger. Oh. Buschi hatte aber auch mal Udo Loh vor Dennis Schröder beispielsweise. Ja. Carsten Tada hatte Chris Fleming als Coach. Spannende Personalien auf jeden Fall.
Weiß man aber auch nicht, ob es als Nationalcoach oder als Meistercoach war.
Den habe ich noch gespielt, der hat nicht verteidigt.
Super, dann machen wir jetzt Schluss. Vielen Dank dir nochmal, Dre, dass du da warst. Wir waren hier für euch jeden Tag da zum Pre-Game-Talk zur deutschen Mannschaft. Und das Ganze geht natürlich auch in Berlin weiter. Falls ihr dort sein sollt, kommt gerne vorbei. Ansonsten könnt ihr diesen Podcast dann immer ein paar Stunden nach der Aufnahme schon direkt hören als Bonusmaterial. Und morgen früh, 5 Uhr, gibt es dann die Analyse von uns beiden zum Ungarn-Spiel. Dre, danke. Robert, danke. Euch vielen Dank. Macht's gut und bis ganz bald.